HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Dirk Wagner. Herzlich willkommen.
This inflation is unwelcome.
Die Inflation ist unerwünscht und schmerzhaft. Und es gibt natürlich Bedenken, wie lange sie andauern wird.
Die Verbraucherpreise steigen und steigen. Allein in Deutschland lag die Inflationsrate zuletzt bei 4,5%.
Johnny ist pleite, so sagen die Leute, und der hat doch so gespart.
Was in Deutschland besonders stark ist, ist diese Vorstellung, dass Inflation auch jederzeit umschlagen könnte in Hyperinflation. Dass es nicht nur steigende Preise sind, sondern sehr schnell galoppierende Preise und dann explodierende Preise.
Das letzte Hemd hat leider keine Taschen. Man lebt nur einmal, einmal, einmal auf der Welt.
Der breite Trend, dass wir zu höheren Inflationszahlen gehen, der hat sich bestätigt.
Wenn wir jetzt wieder bei einem robusten Arbeitsmarktaufschwung im nächsten Jahr auch höhere Löhne bekommen, dann ist das mehr als gut. Und dann hilft das den Arbeitnehmern, hilft das auch dem Privatkonsum und hilft das auch der Gesamtwirtschaft.
Im Himmel braucht der Mensch bestimmt kein Geld.
Na, sind Ihnen auch schon alle möglichen Dinge lieb und teuer geworden? Also vor allem teuer und deswegen vielleicht gar nicht mehr so lieb? Dann gehören Sie zum großen Teil der Bevölkerung, dem es eben nicht egal sein kann, dass alles Mögliche immer teurer wird. Denn unser Gefühl täuscht uns da nicht. Erst im Oktober ist die Inflationsrate hier in Deutschland wieder mal nach oben geschnellt auf 4,5%. Und heute hat das Statistische Bundesamt die ersten Daten für November vorgelegt. Und siehe da, da haben wir schon 5,2%, immer im Vergleich zum entsprechenden Monat des vergangenen Jahres. Unser Geld ist also schon wieder weniger wert geworden. So können wir die Inflation ja übersetzen. Auf der anderen Seite werden damit viele Dinge teurer. Strom, Sprit, Heizöl und noch viel mehr, was wir jeden Tag brauchen. Ein Problem vor allem für Menschen, die ohnehin schon wenig Geld haben und nicht mehr wissen, wie sie das noch abfedern sollen. Warum bekommen wir die Inflation gerade nicht in den Griff? Obwohl wir solche starken Institutionen haben wie die Bundesbank oder auch die Europäische Zentralbank, dazu viele Fachleute in der Politik. Vielleicht ist ein gewisses Maß an Inflation ja sogar gewollt. Und dann gibt's noch Bereiche, in denen ist eine ordentliche Inflation absolut notwendig, etwa bei der Entstehung des Universums. Sie sehen schon, wir werden heute auch mal der Bedeutung dieses Begriffes insgesamt ein wenig auf den Grund gehen und auch fragen, warum ausgerechnet wir in Deutschland so viel Angst haben vor der Inflation. Ganz schön aufgeblasen. Die Inflation. So heißt der Tag heute. Ursula Meyer aus unserer Wirtschaftsredaktion zeigt an ein paar konkreten Beispielen, wo wir es im Moment spüren, dass unser Geld immer weniger wert ist und dass wir immer mehr davon brauchen, um uns heute noch die gleichen Dinge zu leisten wie vorgestern.
Im November springt die Inflation auf 5,2%, meldet das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. In Hessen ist es mit 5,3% minimal mehr. Das bedeutet zum Beispiel für Pasta-Liebhaber, sie müssen tapfer sein, denn für ihre heißgeliebten Spaghetti, Macaroni und Rigatoni müssen sie immer mehr Geld ausgeben. Zuletzt waren Nudeln im Schnitt fast 6% teurer als vor einem Jahr. Bei einer 500-Gramm-Packung Spaghetti kann das bis zu 10 Cent ausmachen. In der Regel kommen diese Produkte aus Italien und dort begründen die Hersteller den Preisaufschlag damit, dass die Nudeln hauptsächlich aus Hartweizen hergestellt werden, aber davon gibt es dieses Jahr deutlich weniger. Das bestätigt der hiesige Verband der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft, der Geschäftsführer Peter Habeck.
In Kanada hat es einen extrem heißen und trockenen Sommer gegeben. Kanada spielt eine ganz wichtige Rolle auf der Welt, wenn es darum geht, Hartweizen herzustellen. In Kanada ist ungefähr nur die Hälfte dessen geerntet worden, was in normalen Jahren geerntet wird.
Der Verband will nicht ausschließen, dass es ab nächsten Jahr in den Nudelregalen sogar die ein oder andere Lücke gibt. Beim Bäcker zahlen Verbraucher für Brot und Brötchen mehr und auch bei der Gemüse- und Obsttheke verteuert sich einiges. Thomas Els von der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft in Bonn gibt ein Beispiel.
Also was wir im Augenblick haben, ist ein deutliches Plus bei den Kartoffelpreisen. Wir haben in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr dann doch eine deutlich knappere Ernte, was schlicht und ergreifend dazu führt, dass diese Preise eben auch anziehen.
Durch den schlechten Sommer und viel Regen kam es zu Ernteausfällen. In Folge zahlen Verbraucher für ein Kilo Kartoffeln mittlerweile 72 Cent. 9 Cent mehr als vor einem Jahr. Und damit könnten auch Produkte aus Kartoffeln teurer werden, bis hin zu den Pommes an der Frittenbude. Lauch und Kopfsalat kosten immer mehr, Eier, Butter, Geflügel und Rindfleisch. Das hat allerdings auch damit zu tun, dass für die Ware Mehrwertsteuer fällig wird. Die hatte die Regierung in der Krise erst gesenkt, mittlerweile aber wieder erhöht, erklärt Els, Marktanalyst für Verbraucherforschung.
Das heißt, im Augenblick, im Vorjahresvergleich, wird alles noch ein Ticken teurer.
Dazu kommt, dass sich oft auch der Transport verteuert, weil für Sprit Spitzenpreise anfallen. Für Strom und Heizen müssen Verbraucher ebenfalls immer tiefer in die Tasche greifen. 1000 Liter Heizöl kosten aktuell 820 Euro. Vor einem Jahr waren es noch 450 Euro, ein Unterschied von 370 Euro. Immerhin, einige Preistreiber fallen im nächsten Jahr weg, etwa das Runter- und Wiederauf bei der Mehrwertsteuer. Das dürfte sich nicht länger auswirken, meint Sebastian Becker, Volkswirt bei Deutsche Bank Research. Und er ergänzt,
wenn sich dann auch die Energiepreise etwas stabilisieren oder leicht zurückgehen, dann würde sich das auch dämpfend auswirken.
Auf der anderen Seite dürften die Lieferengpässe seiner Meinung nach andauern. Viele Rohstoffe dürften knapp bleiben, zum Beispiel Altpapier und Zellstoff, weshalb sogar die Hersteller von Klopapier, Taschentüchern und Küchenpapier die Preise anziehen wollen. Immerhin sollte weiterhin genügend Klopapier für alle da sein, sodass es für Panikkäufe keinen Grund gibt.
Wenigstens da können wir durchatmen. Aber diese 5,2% Inflation, das sind erst die vorläufigen Daten für den November. Das Jahr ist noch nicht zu Ende. Vielleicht kommt da noch was. Stefan Wolf in unserem Börsenstudio beobachtet diese Entwicklung ebenfalls. Schönen guten Abend dorthin.
Guten Abend.
Ab wann beginnt denn eine Inflation? Also gibt es da irgend so einen Schwellenwert?
Nee, gibt es eigentlich nicht. Denn Inflation, das Wort kommt ja von dem lateinischen Wort für aufblähen. Aber in der Geldpolitik bzw. bei der Betrachtung des Geldes sind eigentlich alle Preisveränderungen, die man beobachten kann, unter dem Oberbegriff Inflation zusammengefasst. Steigen die Preise, dann hat man eine Inflationsrate, die eben im positiven Bereich ist. Stagnieren sie, hat man eine Inflation bei Null, und sinken die Preise, dann hat man, das ist der Fachbegriff, eine Deflation oder eine negative Inflation. Also Inflation kommt immer dann ins Spiel, wenn sich bei Preisen was verändert oder eben auch nicht.
Interessant sind da zum Teil die Begrifflichkeiten. Wir hatten es ganz am Anfang schon gehört, da hat jemand von einer galoppierenden Inflation gesprochen. Gibt es da wirklich solche Begriffe aus dem Pferdesport?
Ja, also natürlich. Es gibt die galoppierende Inflation. Damit meint man eben, dass die Preise geradezu fliegen. Auch das ist eine Bezeichnung dafür, dass man von einer fliegenden Inflation spricht. Gemeint ist dabei immer auch die Angst, diese Urangst der Deutschen vor der Hyperinflation, wie man sie in den 1920er Jahren ja beobachten konnte, dass eben die Inflationsraten nicht mehr bei 4-5% lagen, sondern bei 100%, 200%, und das in wenigen Stunden sogar.
Aber um das nochmal klar zu machen, also diese 5,2% im Moment, das ist noch keine Hyperinflation.
Es ist noch keine Hyperinflation, ganz und gar nicht. Davon ist man sehr, sehr weit entfernt. Es ist nur eben so, dass in den vergangenen Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten, die Inflationsrate sehr niedrig ausgefallen ist. Deshalb diese 5,2%, jetzt auch das Höchste, was man in den vergangenen fast 30 Jahren erlebt hat. Die höchste Inflationsrate jetzt seit 1992. Man hat sich einfach an diese niedrigen Inflationsraten gewöhnt und vielleicht auch vergessen, dass in den 80er Jahren die Inflationsrate sehr viel höher ausgefallen ist. Sie lag da bei 7-8%. Damals hat man aber auch dann eben mehr Zinsen auf dem Konto gehabt, aber auch Baukredite waren teurer. Wenn man da ein Haus kaufen wollte, dann hat man schnell 12-13% Zinsen berappen müssen.
Ab wie viel Prozent Inflation wird es denn in der Regel kritisch?
Das ist auch eine ganz schwierige Einschätzung, die es da zu treffen gilt. Denn im Grunde genommen ist es so, dass eine Inflationsrate immer dann als erträglich gilt, wenn man das über sein Einkommen wieder ausgleichen kann. Wenn also die Inflationsrate quasi durch das Einkommen wieder annullisiert wird sozusagen. Mhm. Letztendlich ist es aber auch so, dass das wiederum zu einem Teufelskreis führen kann, dass sich also schlicht steigende Löhne und steigende Preise immer weiter hochschaukeln. Man spricht da von einer Lohnpreisspirale, die sich da aufbaut. Aber eine genaue Zahl, dass eine Inflation wirklich schädlich wird, die kann man so nicht festmachen.
Wenn wir nach den Ursachen fragen, gibt's Fachleute, die sagen im Moment, ach, das ist ein vorübergehender Effekt. Das liegt daran, dass wir wegen der Corona-Pandemie zum Beispiel die Mehrwertsteuer gesenkt hatten. Die gilt jetzt wieder in vollem Umfang und deswegen steigen auch die Preise. Ist bald wieder vorbei. Wie wird das denn eingeschätzt, zum Beispiel an der Börse?
Nun, auch hier verweist man natürlich auf die Mehrwertsteuersenkung im vergangenen Jahr. Man verweist auch darauf, dass es ja zu Jahresbeginn eine CO2-Abgabe gegeben hat, neu. Und die hat die Energiepreise ordentlich verteuert. Und all diese Effekte, die wird man natürlich im kommenden Jahr nicht mehr spüren, nicht mehr sehen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch, die Preise sind oben. Und selbst wenn man heute für einen Liter Superbenzin 1,90 Euro bezahlt und man zahlt in einem Jahr für einen Liter Superbenzin 1,90 Euro, dann liegt die Inflationsrate beim Liter Superbenzin bei 0,0%, aber man zahlt immer noch 1,90 Euro. Und letztendlich ist es so, dass die Preise dann eben oben sind und dann eben oben bleiben. Und das könnte durchaus einen Dämpfer für die Konjunktur bedeuten.
Jetzt haben wir in Hessen, in Frankfurt, eine starke Einrichtung, die Europäische Zentralbank, die EZB. Die soll die Inflationsrate eigentlich in der Eurozone bei etwa 2% halten. Wir haben Fachleute in der Politik, die auch sehen, was da gerade alles schiefläuft. Warum schaffen die es nicht, das in den Griff zu bekommen?
Es hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass sich die Finanzmärkte, dass sich die Finanzwelt, aber auch unsere Regierungen, die sich ja quasi gratis verschulden können, an diese niedrigen Zinsen gewöhnt haben. Und nur mit steigenden Zinsen könnte man die Inflationsrate einfangen. Das heißt aber eben auch, wenn man die Zinsen anheben würde, die Inflation damit in Zaum bekommen würde, dann würde das bedeuten, dass sehr viele Finanzierungsmodelle auf einmal zusammenbrechen würden. Das trifft auf der einen Seite natürlich die Staaten, die sich mit ihren Anleihen ja ihre Schulden finanzieren und damit unser aller Leben ja mit. Und natürlich würde das auch die Verbraucherinnen und Verbraucher treffen, wenn deren langfristige Zinsbindung für die Immobilie ausläuft und sie auf einmal 2, 3, 4 Prozentpunkte mehr Zinsen zahlen müssten, könnte das so manches Finanzierungsmodell zum Platzen bringen. Und deshalb ist die Europäische Zentralbank so vorsichtig, dass sie sagt, wir heben jetzt die Zinsen nicht an. Erst einmal, weil wir glauben, es sind vorübergehende Effekte. Sollte sich das nicht bewahrheiten, dann wird sie handeln müssen. Aber dann wird es schwierig.
Betrachten wir es auch mal andersherum. Ist denn so ein gewisses Maß an Inflation vielleicht sogar gewollt?
Es ist nicht nur gewollt, sondern es ist auch ungeheuer nützlich, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Denn wenn die Preise steigen und wenn man erwartet, dass die Preise steigen, dann weckt das durchaus Kauflust. Weil wenn ich weiß, morgen wird eine Sache teurer, dann kaufe ich sie heute, weil sie heute billiger ist. Deshalb ist die Inflation, um Investitionen am Laufen zu halten, um den Konsum am Laufen zu halten, gar nicht schlecht. Es darf halt nur nicht zu schnell gehen, zu schnell galoppieren, weil dann schlägt das Ganze ins Gegenteil um. Dann halten sich die Unternehmen mit ihren Investitionen zurück. Die Konsumentinnen und Konsumenten schrauben ihre Kauflust runter und auch ihre Ausgaben. Und dann hat man genau das Gegenteil von dem erreicht, was man eigentlich will. Deshalb ist dieses 2%-Ziel, das die Europäische Zentralbank daraus gegeben hat, gar nicht mal schlecht.
Und interessant ist ja auch, viel Geld geht offenbar in die Finanzmärkte, denn der DAX, bis auf so ein paar Dellen zwischendrin, steigt und steigt.
Der steigt und steigt und das hängt natürlich damit zusammen, dass die Zinsen niedrig sind. Deshalb fehlen die Alternativen bei der Geldanlage auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man sich mit Aktien gegen Inflation schützt. Denn Aktien sind Anteile an Unternehmen, Unternehmen sind Sachen, also hat man in Sachwerte investiert und das hilft ganz schön. Man spricht aber an der Börse auch schon von einer Inflation der Aktienkurse, der Aktienpreise.
Stefan Wolf, Reporter im ARD-Börsenstudio in Frankfurt. Vielen Dank für diese Einschätzung. Und da haben wir schon gemerkt, die Finanzwelt ist voller Metaphern, etwa aus dem Pferdesport, wenn es um das Maß der Inflation geht. Dazu passt auch ein Sketch, den viele wahrscheinlich aus den Zeichentrickfilmen von Loriot kennen, von diesen Männchen mit der Knubbelnase. Das Original stammt aber aus dem Jahr 1946 von Wilhelm Brendo und Franz Otto Krüger. Es heißt Auf der Rennbahn.
Ich bin nämlich zum ersten Mal auf der Rennbahn. Aber weil Sie hier so gut Bescheid wissen, vielleicht können Sie mir dies und das erklären.
Passen Sie mal auf jetzt. Jetzt da hinten, jetzt Nummer 1, Oleinik auf Gänseblümchen.
Der reitet auf einem Blümchen?
Dann beruhigt. Jetzt gehen Sie an den Start. Achtung, jetzt gehen Sie an den Start.
Jetzt gehen Sie?
Jetzt gehen Sie an den Start, ja. Achtung, jetzt geht's los, jetzt laufen Sie, laufen Sie ein.
Wo laufen Sie denn? Wo laufen Sie denn hin, mein Gott? Wo laufen Sie denn?
Da, Augenblick, sehen Sie, Seifert in den Front.
Wo laufen Sie denn? Mein Gott, wer gewinnt denn?
Da wird zuerst reinkommen, natürlich.
Gott, wenn er drin ist, weiß ich ja auch.
Und ich denke trotzdem immer an Loriot dabei. Später haben wir noch mehr von der Pferderennbahn zu bieten. Im Moment scheint uns die Inflation tatsächlich davon zu galoppieren. Deswegen heißt die Sendung heute auch ganz schön aufgeblasen, die Inflation. Alleine dieser Begriff lässt viele erschaudern. Inflation. Jetzt müsste eigentlich die Musik aus dem Film Psycho von Alfred Hitchcock kommen, so als Schockmoment. Da werden nämlich Erinnerungen wach an die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, als wir in Deutschland diese berühmte Hyperinflation hatten. Der Autor Stefan Zweig hat das beschrieben in seinem Buch Die Welt von gestern. Das hört sich schon beinahe surreal an, ist es aber nicht.
Ich habe Tage erlebt, wo ich morgens 50.000 Mark für eine Zeitung zahlen musste und abends 100.000. Man zahlte in der Straßenbahn mit Millionen, Lastwagen, Karten, das Papiergeld von der Reichsbank zu den Banken und 14 Tage später fand man 100.000 Markscheine in der Gosse. Ein Bettler hatte sie verächtlich weggeworfen. Ein Schuhsenkel kostete mehr als vor dem ein Schuh. Nein, mehr als ein Luxusgeschäft mit 2000 Paar Schuhen, ein zerbrochenes Fenster zu reparieren, mehr als früher das ganze Haus, ein Buch mehr als vor dem die Druckerei mit ihren hunderten Maschinen. Jeder, der nur lesen und schreiben konnte, handelte und spekulierte, verdiente und hatte dabei das geheime Gefühl, dass sie alle sich betrogen und betrogen wurden von einer verborgenen Hand, die dieses Chaos sehr wissentlich inszenierte, um den Staat von seinen Schulden und Verpflichtungen zu befreien. Alle Werte waren verändert und nicht nur im Materiellen. Die Verordnungen des Staates wurden verlacht, keine Sitte, keine Moral respektiert. Berlin verwandelte sich in das Babel der Welt. Der Tag, da die deutsche Inflation beendet war, 1923, hätte ein Wendepunkt in der Geschichte werden können. Als mit einem Glockenschlag je eine Billion emporgeschwindelter Mark gegen eine einzige neue Mark eingelöst wurde, war eine Norm gegeben. Tatsächlich flutete der trübe Gischt mit all seinem Schmutz und Schlamm bald zurück. Die Bars, die Schnapsbuden verschwanden, die Verhältnisse normalisierten sich, jeder konnte jetzt klar rechnen, was er gewonnen, was er verloren. Die meisten, die riesige Masse, hatte verloren. Aber verantwortlich gemacht wurden nicht die den Krieg verschuldet, sondern die opfermütig, wenn auch unbedankt, die Last der Neuordnung auf sich genommen. Nichts hat das deutsche Volk, dies muss immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden, so erbittert, so hasswütig, so hitlerreif gemacht wie die Inflation.
So beschreibt das Stefan Zweig in seiner Beschreibung der großen Inflation zwischen den beiden Weltkriegen. Professor Werner Plumpe hat zugehört, Wirtschaftshistoriker an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Schönen guten Tag, Herr Professor Plumpe.
Ja, schönen guten Tag.
Also wenn wir uns diesen Satz von Stefan Zweig nochmal vornehmen, nichts hat das deutsche Volk so erbittert, so hasswütig, so hitlerreif gemacht wie die Inflation. Hat der Mann recht?
Naja, ist auf jeden Fall was dran. Er ist ja nicht der Einzige gewesen, der das gesagt hat. Auch Gustav Stresemann hat seinerzeit bei einer Rede in Stockholm genau das betont, dass die faktische Enteignung des staatstragenden Bürgertums, die mit der Inflation 1923-24 stattgefunden hat, eigentlich dem Staat einen Großteil seiner Legitimität entzogen hat. Und als die Hitlerei begann, als die Weltwirtschaftskrise sehr viele Menschen verunsichert hat, da spielte der Faktor, dass man enteignet worden war vorher und dass man sich glaubte, nicht mehr auf den Staat verlassen zu können, eine sehr, sehr große Rolle.
Jetzt kommt heutzutage auch immer mal wieder die Sorge hoch, das könne so schlimm werden wie damals, wenn wir nicht aufpassen. Sind die Umstände aber in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg nicht so fundamental anders gewesen, dass wir da im Grunde einen Haken dran machen können?
Also ich würde da einen Haken dran machen. Die Beispiele aus der großen, aus der galoppierenden Inflation 1923 sind sehr schön. Sie lassen sich sehr gut zeigen, sehr gut.
Also schön in Anführungszeichen.
Ja, schön, da haben Sie völlig recht. Hier für Frankfurt gibt es so ein Beispiel, was ein Glas Apfelwein kostet, wie sich das im Laufe der Zeit in mehrere Millionen hin entwickelt. Aber das droht uns in der Tat nicht. Die Bedingungen nach dem Ersten Weltkrieg und durch den Ersten Weltkrieg waren definitiv sehr viel andere, auch wenn bestimmte geldpolitische Mechanismen ähnlich waren. Das heißt also, dass der Staat seine Ausgaben im Wesentlichen durch Zentralbankkredite finanziert hat, man die Geldmenge erhöht hat, die Gütermenge gering war, der internationale Handel gestört war. All das mündete in diese galoppierende Inflation, aber die Verhältnisse waren wirklich definitiv völlig anders als heute. Ich glaube nicht, dass uns sowas droht.
Und es kam damals dazu, dass Deutschland ja auch Reparationszahlungen leisten musste nach dem Ersten Weltkrieg.
In der Tat, in der Tat. Ja. Und das wollte die Regierung nicht so gerne tun. Das war ja auch sehr umstritten. In der Bevölkerung war das sehr, sehr kritisch gesehen. Man fühlte sich als Opfer eines Vertrages, den man so nicht glaubte, akzeptieren zu können. Und insofern war die Inflation zusätzlich ein Mittel zu zeigen, selbst wenn wir wollen, können wir gar nicht zahlen. Das führt alles nur zur Zerstörung der deutschen Zahlungsfähigkeit. Also da gibt es viele Gründe, die diese Inflation angeheizt haben. Davon sind wir zum Glück weit entfernt.
Machen wir einen Schnitt und kommen zur Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Wann gab es da Phasen, in denen wir schon mal eine richtige Inflation hatten und was waren da die Ursachen?
Na, die Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gilt einigermaßen als ein preisstabiles Land. Mhm. Gab leicht Geldentwertungen, die waren aber nicht so dramatisch. Höher waren sie in den 1970er Jahren und zwar so hoch, dass dann heute der eine oder andere meint, die Bundesbank soll man nicht so tun, als habe sie immer niedrige Zinsen bzw. eine niedrige Inflation garantiert. In den 1970er Jahren haben wir zum Teil 7% Inflation in der Bundesrepublik. Das hat viel zu tun mit den erhöhten Energiekosten, mit den zuströmenden Dollars und mit der nachlassenden Wachstumsdynamik der Zeit, auf die man geglaubt hat, durch zunehmende staatlich finanzierte Programme reagieren zu können. All das führt dazu, dass in diesen Jahren dann die Inflation doch sehr hoch geht. Und das hat sehr destabilisierende Folgen gehabt. Die sieht man vielleicht gar nicht so sehr im deutschen Fall. Die Bundesbank war schon sehr restriktiv und hat die Inflation mit 5-7% einigermaßen im Griff gehabt. Zur gleichen Zeit ging die Inflation in Großbritannien auf bis zu 25%. Das heißt, der Geldwert in einem Jahr ist um 25% gesunken. Da können Gewerkschaften nicht mehr ruhig bleiben. Da kann die öffentliche Welt nicht mehr einfach zuschauen, wie die Einkommen, wie die Vermögen so dahinschmelzen. Das hat dem Land eine gewaltige Streikwelle, den sogenannten Winter of Discontent 1978 verschafft. Und das ist auch der Hintergrund, weshalb die Labour-Regierung dann schließlich abgewählt wurde. Und man hoffte, dass Margaret Thatcher das alles besser machen wird.
Gucken wir nochmal auf Deutschland in dieser Zeit. Sie haben gesagt, zum einen war das dieser Energiepreisschock, im Prinzip der hohe Ölpreis.
Ja.
Haben viele noch Bilder vor Augen, glaube ich, von leeren Autobahnen am Wochenende,
ja,
weil einfach Sprit gespart werden sollte.
Genau.
Aber das fand ich auch wieder interessant, denn darauf kommen wir immer wieder zu sprechen. Es ist am Ende dann doch zu viel Geld unterwegs gewesen, weil der Staat investiert hat, oder?
Naja, man hatte eben die Vorstellung seit den späten 1960er Jahren, der Staat sollte kontrazyklisch eingreifen. Und wenn es schlecht läuft, dann soll er von sich aus Geld in die Hand nehmen und das alles anschieben. Wenn es gut läuft, dann soll er das Geld wieder zurücknehmen und dann zum Status quo zurückkehren. Da hatte man 1968 sich auch dran gehalten, zunächst jedenfalls, und das hat auch gut funktioniert. Die Wirtschaft boomte und dann hat man allerdings Anfang der 1970er Jahre doch eher langsamer gebremst. Das kam aber auch noch hinzu, dass die seinerzeitige Regierung Brandt-Scheel ja eine Reformregierung sein wollte. Die wollte also nicht nur die Wirtschaft ankurbeln, die wollte die Gesellschaft reformieren und hat auch deshalb die staatliche Schuldenwirtschaft stark ausgedehnt. Und dann hat sich 1973, 74 die Konjunktur abgekühlt. Dann hat der Krieg im Nahen Osten zu den Energiepreisen geführt. Dann sind die Wachstumsraten zurückgegangen. Dann stieg die Arbeitslosigkeit an. Das alles hat dazu geführt, dass man dann nicht wieder ausgestiegen ist aus der schuldenfinanzierten Wirtschaft, sondern hineingerutscht ist in dieses Phänomen, was wir heute Stagflation nennen. Also dass zum einen die Wirtschaft stagniert und auf der anderen Seite die Geldentwertung deutlich zunahm.
Wenn wir uns das vergegenwärtigen, was haben wir da heute im Werkzeugkasten, um Inflation halbwegs sinnvoll zu bekämpfen?
Naja, der Staat müsste schon, und das ist im Moment ein sehr großes Problem im Corona-Kontext und im Kontext der sogenannten ökologischen Erneuerung, der Staat müsste schon sehr seine Ausgaben bedenken und sich sehr genau überlegen, wofür können wir Schulden machen, sollen wir das tun, funktioniert das? Und er müsste im Zweifelsfall über die Zentralbank bereit sein, bei höherer Inflation durch höhere Zinsen gegenzusteuern, um zu erreichen, dass die Preise sich langsamer oder angemessen entwickeln, damit das soziale System insgesamt in der Stabilität bleibt. Aber der Preis dafür im Moment ist natürlich sehr hoch. Die Corona-Krise verlangt schon sehr viel staatliches Engagement und das, was man hört, was aus klimapolitischen Gründen getan werden soll, das muss ebenfalls finanziert werden. Und da im Moment deuten die Vorzeichen meiner Ansicht nach eher darauf hin, dass die inflationären Gefahren zunehmen.
Und die neue Ampelregierung will ja auch Geld ausgeben.
Die wollen Geld ausgeben, ganz eindeutig. Wir haben eine inflationäre Konstellation. Das Wirtschaftswachstum läuft nicht so richtig. Wir haben eine relativ hohe Staatsverschuldung. Es ist sehr viel Geld im Umlauf. Es kommt nicht so richtig alles in den Gang. Die Energiepreise sind hoch. Das kennen wir aus den 1970er Jahren. Und was jetzt ebenfalls wie damals hinzukommt, man will die Gesellschaft mit Geld reformieren. Man will sie ändern. Man will eine, wenn man so will, CO2-freie Wirtschaft schaffen. Das ist alles sehr, sehr teuer. Und das in einer wirtschaftlichen Situation, in der die Produktivität, in der die wirtschaftliche Gesamtleistung sich nicht so positiv entwickelt wie erwartet. Das ist schon eine gewaltige Wette auf die Zukunft. Und die Inflation könnte der Preis sein, den man dafür bezahlen muss.
Sagt der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe von der Goethe-Universität in Frankfurt. Haben Sie vielen Dank. Aktuell haben wir in Deutschland eine Inflationsrate von mehr als 5%. Ist heute gerade erst bekannt geworden. Das ist unendlich weit entfernt von den Werten, die es vor rund 100 Jahren hierzulande gab. Es ist auch weit weg von dem, womit manche Länder in Südamerika zu kämpfen haben. Unser Korrespondent Markus Plate zeigt das am Beispiel von Venezuela.
An astronomische Inflationsraten sind die Menschen in Venezuela gewöhnt. Der Bolívar, die Landeswährung, hat immer mal wieder heftig an Wert verloren. Die aktuell rund 2600% Inflation der letzten 12 Monate klingen schwindelerregend, wobei das weit vom Rekord entfernt ist. Ende 2018, Anfang 2019 waren es um die 65.000%. Im September kostete ein US-Dollar 4,5 Millionen Bolívares. Was kann man mit solchem Geld machen? Dieser Busfahrer meint, wenig. Niemand will das hier, höchstens die Bank. Der Bolívar nutzt momentan nur noch, um die öffentlichen Verkehrsmittel zu zahlen. Der ganze Rest läuft nur noch über Devisen. Wer kann, zahlt in Venezuela mit Dollar oder Bargeld los per App oder Überweisung. Als Zahlungsmittel ist der Bolívar zunehmend ein Totalausfall, aber es gibt ja noch andere Verwendungsmöglichkeiten. Kinder nutzen Bolívares als Wetteinsatz beim Murmel- oder Kartenspiel, andere für die Kunst. Eliani de Gregorio zum Beispiel bemalt die Banknoten mit Blumen, Landschaften und Porträts. Ich möchte die Perspektive der Leute ändern, damit sie beim Anblick der total entwerteten Banknoten nicht an die schlimmen Auswirkungen denken, die die Inflation auf unser Leben hatte. Meine Art, zu dem Venezuela beizutragen, das ich mir für die Zukunft wünsche, besteht darin, diese Noten, die jetzt wertlos sind, wieder aufzuwerten. Eine Aufwertung hat sich auch die Regierung einfallen lassen. Zum 1. Oktober hat die Zentralbank neue Noten ausgegeben und dem alten Bolívar 6 Nullen gestrichen. Es ist bereits das 3. Mal in 13 Jahren. 2008 hatte Ex-Präsident Hugo Chávez 3 Nullen streichen lassen, 2018 der jetzige Nicolás Maduro weitere 5. Jetzt also nochmal 6. Damit ist der Dollar heute nur noch 4 Bolívar wert. Betonung auf heute. In einer Woche dürfte man schon wieder deutlich mehr Bolívares für Devisen zahlen müssen. Für den 23-jährigen Fernando ist all das nichts Neues. Diese ganzen Währungsumstellungen führten nur zur Preiserhöhung, das weiß ich. Für manche Firmen wird das zum Problem, aber das ist nichts Neues. Damit soll nur die schwere Wirtschaftskrise vertuscht werden. Auch der Ökonom César Aristimuño stellt klar, dass das Problem von Mega- und Hyperinflationen nicht durch das regelmäßige Streichen von Nullen in den Griff zu bekommen ist. Es hat ein paar Vorteile, aber von einem strikt wirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen, profitieren die Portemonnaies der Venezolaner nicht, wenn diese Entscheidung nicht von einer Reihe weiterer Maßnahmen begleitet wird, mit denen die Inflation kontrolliert werden kann, damit es keine weiteren Währungsumstellungen gibt. Ein wesentlicher Grund für die venezolanische Hyperinflation ist der dramatische Schrumpfprozess der Wirtschaftsleistung. Seit Maduros Amtsantritt 2013 ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf um 80% gefallen. Seit ein paar Monaten scheint sich die Wirtschaft etwas zu erholen. Damit könnte dann die Inflation wieder etwas zurückgehen.
Und das war jetzt kein Druckfehler im Bericht von Markus Plate. Die Inflationsrate in Venezuela ist wirklich vierstellig, um die 2600%. Da galoppiert die Inflation dermaßen davon, dass garantiert kein Rennpferd hinterherkäme, womit wir wieder auf der Rennbahn wären.
Wo laufen Sie denn? Wo laufen Sie denn hin? Wenn die sich nur nicht verlaufen, was? Wo laufen Sie denn?
Und dann nehmen Sie endlich Ihr Opernglas, mein
Gott. Ja, das muss einem ja gesagt werden. Wo laufen Sie denn, mein Gott? Bei mir ist alles dunkel. Was ist das? Ach, ich habe das Glas verkehrt rum. Na, das kann ja passieren. Wo laufen Sie denn? Wo laufen Sie denn? Mein Gott, wo laufen Sie denn? Wo laufen Sie denn? Wo laufen Sie denn? Ah! Oh, habe ich einen Schreck gekriegt. Sehe immer nur Ihr albernes Gesicht.
Naja, müssen Sie da lang gucken. Was lotzen Sie denn auf mich dauernd an? Da sind doch die Pferde.
Ach, da sind die Pferde? Ach so.
So läuft das auf der Rennbahn. Und um zu beschreiben, was gerade mit unserem Geld passiert, werden tatsächlich gerne Begriffe aus dem Reitsport verwendet. Ganz schön aufgeblasen. Die Inflation. Darüber reden wir heute in HR2 Kultur der Tag. Jetzt könnten wir noch zig andere Beispiele finden, auch aus der Geschichte, für besonders hohe Inflationsraten. Wäre aber langweilig auf die Dauer. Und deswegen haben wir uns andere Bereiche gesucht, in denen dieser Begriff Inflation auch eine Rolle spielt. Etwa in unserem Sprachgebrauch. Alleine der Begriff Inflation wird im Moment beinahe schon inflationär verwendet. Unserem Autor Rainer Dachselt ist dazu noch mehr eingefallen.
Also irgendwie werden halt auch einige Worte so auch echt total zu viel gebraucht. Und so auch auf eine Art ein Stück weit so halt irgendwo auch so ein bisschen also auch entwertet. Aber das sind ja mal so sagen echt wirklich natürlich selbstverständlich auch so irgendwie okay, also halt Füllwörter. Das heißt, die waren schon vorher nichts wert. Ja, das ist dann gar keine richtige sprachliche Inflation, eigentlich nur Schlamperei. Schon eher ist es Sprachinflation, um das mal klar zu machen und hier gar nicht um den heißen Brei herumzureden oder um das Entscheidende herumzudrücken, ganz ohne Umschweife, in aller gebotenen Deutlichkeit und in aller Offenheit, ohne falsche Rücksichtnahmen, ohne Scheuklappen, ohne Relativierungen, präzise, genau, exakt auf den Punkt zu benennen. Wenn ich mit immer anderen Ausdrücken immer das Gleiche sage, das ist eindeutig, klar, evidentermaßen, offenbar, offensichtlich, offenkundig, inflationär. Aber auch hier sind von Haus aus eher preiswerte Allerweltsausdrücke im Spiel, die dann halt nur noch ein wenig billiger wirken. Also Entwarnung, da galoppiert noch keine Sprachinflation, da trabt eher das Phrasenschwein. Das kann übrigens auch ein Phrasepick sein. Gerade bei People, die sich mit ihren als nice gelabelten Buddies beim Networken ohne tighten Benefit heavy committen und at the end of the day zum Burnout boostern. Inflationär, aber ungefährlich. Nachhaltig schlägt die Inflation dagegen im sprachlichen Luxussegment zu. Zum Beispiel beim Wort nachhaltig. Das konnten sich am Anfang nur die tiefsten und ethisch fortgeschrittensten Geister leisten. Wer Nachhaltigkeit sagte oder gar forderte, war dem in der Gegenwart stumpf herumwirtschaftenden Sprachpöbel um Jahre voraus. Ein echtes Edelwort. Ein großer Schein, den alle haben wollten, um ihn jeden Tag zum Fenster rauszuschmeißen. Wirtschaft, Landwirtschaft, Gastwirtschaft, Sauwirtschaft, Weinbau, Tiefbau, Anbau, Umbau, mein Haus, mein Auto, mein Pferd und überhaupt alles, was ich sage, ist nachhaltig. Das Wort können wir also wegschmeißen. In der gleichen Tonne nachhaltig entsorgt gehört die Achtsamkeit. Vom fast unbezahlbaren Schmuck des gehobenen Neobuddhisten zum Plastikklunker der Psycholabertaschen. Das ist Inflation. Oder die Zivilgesellschaft. Vom unverzichtbaren Zubehör einer außergewöhnlich demokratisch aufgeklärten Gesinnung zur abgegriffenen Allerweltsumschreibung für alle Leute, die das Gleiche denken wie ich. Galoppierende Inflation. Denn die trifft immer schon am härtesten alle Worte, die eigentlich etwas besonders Wertvolles meinen. Zukunft, Fortschritt, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Partnerschaft und Wissenschaft, Diversität und Solidarität. Und woran merken wir, dass alle diese ehemals großen und wertvollen Worte zu Kleinstgeld weginflationiert sind? Ganz einfach, egal wer es sagt, wir können uns absolut nichts dafür kaufen.
Und ich wette, da wären Rainer Dachselt noch andere Beispiele eingefallen, aber die hätten wahrscheinlich alles eins gemeinsam gehabt. Immer wäre die Inflation irgendwie negativ rübergekommen. Zum Beispiel bei Begriffen, die uns auf die Nerven gehen und das aus gutem Grund. Der Begriff Inflation taucht aber noch in einem anderen Zusammenhang auf und zwar in einem positiven, bei der kosmischen Inflation. Das war eine Phase bei der Entstehung des Universums, in der sich das damals noch recht junge Universum besonders schnell ausgedehnt hat. Mehr darüber weiß der Astrophysiker Dr. Markus Pössl. Er leitet das Haus der Astronomie in Heidelberg. Schönen guten Tag.
Hallo, hallo.
Wann war diese Phase bei der Entstehung des Universums denn?
Das war direkt vor Beginn dessen, was wir ansonsten die heiße Urknallphase nennen, also vor 13,8 Milliarden Jahren ungefähr.
Wie lange hat das gedauert?
Sehr, 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 sehr wenig lange. Also tatsächlich den entsprechenden Schätzungen nach, das variiert so ein bisschen von Modell zu Modell, reden wir so über eine Milliardstel, 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 Millionstel Sekunde.
Also das ist, sind verdammt viele Nullen, aber quasi vor dem Komma, ne? Beziehungsweise
in der Tat, ja.
Also, oder auch hinterm Komma, je nachdem, wie wir es schreiben. Aber interessant finde ich ja, was Sie gesagt haben, weil ich glaube, da hängt ein Missverständnis bei manchen im Kopf und bei mir glaube ich auch. Diese kosmische Inflation, die war vor dem Urknall? Ich dachte immer, mit dem Urknall hat alles angefangen.
Nein, da gibt es tatsächlich einen sprachlichen Unterschied. Und zwar der Urknall selbst, das Wort hat zwei Bedeutungen. Das eine wäre tatsächlich derjenige Moment in den einfachen kosmologischen Modellen, wo das Universum, was uns umgibt, entsprechend wirklich auf einen Punkt zusammengezogen gewesen wäre. Das ist diese sehr höchst problematische Urknall-Singularität, die wir physikalisch gar nicht richtig beschreiben können, die aber in den einfachen Modellen auftritt. Aber dann gibt es noch eine andere Bedeutung, und das ist einfach diese frühe heiße Phase des Universums, wo all die Materie, die wir jetzt um uns herum sehen, eben noch nicht in Form von Atomen und Molekülen vorlag, sondern wir wirklich eine heiße Elementarteilchensuppe hatten. Und diese Ursuppenphase, wenn Sie so wollen, davor kam in diesen heutigen Modellen eben eine sehr, sehr kurze, aber sehr, sehr intensive Inflationsphase. Also das ist die Reihenfolge. Urknall-Singularität, das wäre noch früher, dann diese Inflationsphase und das, was in der Kosmologie meistens gemeint ist, wenn man sagt, wir haben irgendwie Daten vom Urknall, Urknall-Nukleosynthese, also die ersten Kernverschmelzungen und so, das ist dann diese doch etwas längere Phase des frühen heißen Universums direkt im Anschluss.
Ah, okay, jetzt habe ich es einigermaßen sortiert bei mir im Hirn. Aber interessant ist ja, dass sich das Universum ja nach wie vor ausdehnt. Also wenn wir Inflation mal mit Aufblähen übersetzen, findet das ja immer noch statt. Das heißt, haben wir da immer noch eine Inflation?
Nein, diese frühe Inflationsphase, das war wirklich eine Phase exponentiellen Wachstums. Da haben wir ja leider jetzt gerade ganz neue Alltagsbeispiele hinzugewonnen, um exponentielles Wachstum auch in der Kosmologie zu erklären. Also man kann sich eben vorstellen, dass das ist wie in so einer Pandemie, wo dann eben, wenn man Pech hat und in so einer Phase hat, ist die entsprechenden Kennzahlen, ob es nun die Abstände der Galaxien in der Kosmologie oder die Anzahlen der Infizierten in der Pandemie sind, dass die eben in einer festen Zeit um denselben Faktor zunehmen. Und das ist halt diese beschleunigte Entwicklung, die uns derzeit gerade Sorgen macht und die in der Kosmologie eben dazu geführt hätte, dass in dieser winzigen Zeit, also diesen erwähnten 10 hoch minus 33 Sekunden, wirklich das Universum sich so schnell rasant beschleunigt ausgebläht hätte, dass es vom Anfang bis Ende eine Abstandsvergrößerung gewesen wäre von einem Faktor von ja mindestens einer Milliarde, Milliarde, Millionen. Paar Nullen muss man dann immer noch dranhängen.
Wahnsinn.
Also so eine extreme beschleunigte Phase, die hatten wir seither nicht mehr. Seither ist die Expansion eher geruhsam gewesen. Am Anfang wurde sie auch abgebremst.
Mhm. Ist auch ganz schön, wenn es sich ein bisschen entspannt hat im Universum. Aber wenn sich unser Universum damals so rasant ausgedehnt hat, ist da theoretisch auch vorstellbar, dass es andere Universen gibt, also dass das mit anderen Universen genauso passiert ist, dass wir da Parallelwelten haben?
Das hat zwar nichts direkt mit der Rasanz zu tun, aber da gibt es in der Tat einige Inflationsmodelle, die sagen, okay, am Anfang, und diese ganzen Sachen sind ja unsicher, weil wir keine Theorie der Quantengravitation haben. Ne? Das ist bis zu einem bestimmten Level, es ist gepflegte physikalische Spekulation. Aber wenn wir das mal jetzt so nehmen, wie es da in einigen Modellen ist, dann hatten wir tatsächlich ein Universum, wo alle möglichen Größen, insbesondere auch die Dichte, wild fluktuiert haben. Und in so einem, ja, kann man sich wirklich wie so ein chaotisches Brodeln vorstellen. Und wenn dann in so einer kleinen blasenförmigen Region die Fluktuationen gerade die Werte hatten, die wir für eine rasche inflationäre Ausdehnung brauchen, dann hat natürlich diese Region auch diese so eine Ausdehnung, so eine Inflationsphase durchlaufen. Und auf die Art und Weise könnte man erklären, wie eben aus so einer kleinen Subregion des ursprünglichen brodelnden Universums unser jetzt ja doch vergleichsweise gleichförmiges Universum geworden wäre. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, da wäre eine Konsequenz, dass diese Region, aus der wir hervorgegangen ist, natürlich beileibe nicht die einzige ist, sondern dass es da eben auch noch andere, ja, parallele Universen gab. Einige von denen können sich auch entsprechend so ausgedehnt haben wie unser besonders inflationäres Universum, aber...
Ja gut, das ist ja Theorie, aber es sind interessante Spekulationen, wie ich finde.
Es ist eine interessante Spekulation und letztlich ist das natürlich genau Ihr Ausgangspunkt, dass Sie gesagt haben, hier ist Inflation wirklich mal positiv besetzt, denn in diesem ursprünglichen Brodeln, was da keine Inflation durchlaufen hat, das ist dann schnell wieder zurückfluktuiert, während uns diese Inflation eben wirklich diese letztlich ja auf kleinen Skalen dann auf so einem Planeten lebensfreundliche Umwelt erschaffen hat.
Ja, da haben wir Glück gehabt.
Auf alle Fälle, beziehungsweise wenn es kein Glück gewesen wäre, wären wir jetzt nicht da, um darüber zu reden. Also,
und das gleicht sich dann aus. Das wäre definitiv schade gewesen. Vielen Dank nach Heidelberg an den Astrophysiker Dr. Markus Pössl vom Haus der Astronomie, das er dort auch leitet. Das war jetzt kosmisch, jetzt wird aber nochmal komisch.
Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Ach, ist der Rasen schön grün. Ach, ist der Rasen schön grün. Ach, ist der Rasen schön grün.
Also wissen, seien Sie mir nicht böse, aber Sie sind ein selten dämlicher Hund, muss ich sagen.
Wer?
Sie.
Ich?
Ja.
Nehmen Sie das eventuell zurück?
Wer?
Sie.
Ich?
Ja.
Nee.
Na, dann ist die Sache für mich erledigt.
Da hätten wir das auch geklärt. Bevor uns jetzt die Pferde durchgehen und uns der eigentliche Kern dieser Ausgabe von HR2 Kultur der Tag davon galoppiert, kommen wir zurück zu der Inflation, die wir alle gerade spüren, die so gut wie alles teurer macht und unser Geld langsam aber sicher entwertet. Das alles trifft nicht alle Menschen gleich in der Gesellschaft, sondern vor allem diejenigen, die es sofort spüren, wenn der Salat, das Brot oder Spaghetti teurer werden. Manfred Götzke zeigt das am Beispiel einer Tafel in Berlin, wo Nahrungsmittel kostenlos verteilt werden.
Ja, ich kann nicht so rüber gucken. Ja, sehr gerne. Kartoffeln, richtig.
Ela lässt sich auch noch ein paar Tomaten, Paprika und Sellerie in ihre Tüte packen. Dann geht sie weiter zum Obststand und holt sich noch Weintrauben und Äpfel. Es ist Montagnachmittag in Berlin-Spandau und die ehemalige Altenpflegerin erledigt ihren Wocheneinkauf.
Die Auswahl ist doch prächtig, ne? Denke ich mal.
Wir sind allerdings nicht bei Netto, Aldi oder Lidl. Ela, die hier nur ihren Vornamen nennen will, ist wie jeden Montag zur Berliner Tafel gekommen. In den umfunktionierten Gemeinderaum der evangelischen Kirche.
Das reicht hier, weil das sind gerade die Sachen, die sehr teuer sind jetzt auf dem Markt, nicht? Obst, Gemüse, sowas alles, ne? Und das kriegen wir hier auch, nicht?
Ela arbeitet schon seit einigen Jahren nicht mehr als Pflegerin. Rückenprobleme. Sie ist auf Hartz IV angewiesen. Gemeinsam mit ihrer Freundin Mandy kommt sie schon seit 3 Jahren zur Tafel. Wenn sie ihre Fixkosten abzieht, hat sie etwa 200 Euro im Monat zur Verfügung. Bis vor ein paar Monaten haben die beiden Frauen Ende 50 auch immer mal im Supermarkt Lebensmittel eingekauft. Aber das ist jetzt nicht mehr drin. Lebensmittel haben sich massiv verteuert. Sie kosten im Schnitt fast 5% mehr als im November 2020. Noch heftiger sind die Preissteigerungen aber bei Heizöl und Gas. Die beiden Hartz-IV-Empfängerinnen haben schon Angst vor der nächsten Heizkostenabrechnung.
War mit den Betriebskosten, jetzt haben wir genau,
das kommt erst ab Januar, da werden wir es wahrscheinlich zu spüren bekommen, ne?
Ja, ich bin Partei, ich muss heizen, das geht nicht anders, sonst habe ich eine feuchte Wohnung.
Sieglinde Müller steht am Eingang des Gemeindehauses und checkt die Tafelausweise der Kunden. Einige jüngere Geflüchtete stehen in der Schlange, Rentnerinnen, viele Hartz-IV-Empfänger. Etwa 20% mehr kommen hierher, seit die Preise so durch die Decke gegangen sind, erzählt sie.
Wir sehen einen steilen Anstieg, querbeet durch alle Schichten, ob Studenten sind oder Rentner und Rentnerinnen.
Und das dürfte auch so bleiben, denn der Hartz-IV-Satz wird sich für alleinstehende Erwachsene zum Jahreswechsel nur um 3% erhöhen. Ein Skandal, findet Müller. Die Bundesregierung orientiert sich bei der Berechnung an den Konsumausgaben der untersten 20% der Bevölkerung. Und eigentlich müsste die Inflation dabei berücksichtigt werden. Doch das ist nicht ausreichend der Fall, besagt eine Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes.
Damit werden Hartz-IV-Leute doppelt bestraft. Eigentlich ist es eine Senkung des Regelsatzes, den die eigentlich brauchen.
Irina, die eigentlich anders heißt, gehört zu den Neukunden hier bei der Tafel. Sie kommt erst seit 2 Monaten her, seit sie arbeitslos ist und von Hartz IV lebt. Die ersten Male hat sich die 50-Jährige geschämt, zur Tafel zu gehen. Doch Hartz IV reicht momentan einfach nicht aus, um alles einzukaufen, was sie braucht. 2 volle Tüten mit Obst und Gemüse nimmt sie heute mit.
Also ich habe gerne die Obst und Gemüse, weil ich dachte, das ist die teuerste Sachen. Und also alles, das ist
was ich esse gerne. Und da wirklich, wenn ich das jetzt zweimal in der Woche da zum Aldi gehe, dann würde ich das schon 30 Euro ausgeben.
Auch Ela ist inzwischen durch mit ihrem Einkauf. Sie packt die Tüten voll Obst, Gemüse und Brot in ihren Einkaufstrolley. 2,50 Euro hat der Wocheneinkauf hier bei der Tafel gekostet.
Okay, dann bedanke ich mich. Bis nächste Woche, ja? Vielen Dank.
Also da wird die Ware wirklich fast kostenlos abgegeben. 2,50 Euro für den Wocheneinkauf. Da wären sie in einem normalen Supermarkt deutlich drüber gewesen. So also sieht der Alltag aus für Menschen, die Hartz IV bekommen und irgendwie mit der relativ hohen Inflationsrate umgehen müssen. Professor Stefan Sell ist Sozialwissenschaftler an der Hochschule Koblenz. Schönen guten Tag.
Ja, guten Abend.
Warum sind offenbar gerade die Hartz IV-Empfänger und Empfängerinnen die Leidtragenden dieser aktuellen Situation?
Ja, wir haben die Situation, dass die Transferleistungsbezieher, also das ist ja nicht nur Hartz IV, sondern denken Sie auch Grundsicherung für Ältere, für die alten Menschen im Rentenalter, Sozialhilfeempfänger, diese Leistungen werden eben nicht entsprechend der aktuellen Preissteigerungsrate angepasst. Wir werden zum 1. Januar des kommenden Jahres 3 Euro mehr haben im Hartz-IV-Bereich. Das sind 0,76% mehr. Ja, und da kann man sich vorstellen, dass viele der Menschen am unteren Einkommensbereich, dass die natürlich auch ein Konsummuster haben, was nochmal von dieser Durchschnittszahl über 5% aktuell Inflation abweicht, weil der Anteil zum Beispiel von Lebensmitteln, aber auch Energie, Strom, Heizung bei diesen Haushalten viel größeren Anteil ausmacht am verfügbaren Einkommen.
Ist das wirklich so wenig? Also Sie haben ja gesagt 0, noch was Prozent, das ist ja fast gar nichts.
Ja, das stimmt. Ne? Das sind exakt 3 Euro mehr, die ein alleinstehender Hartz-IV-Empfänger ab 1. Januar mehr bekommt. Und das sind bezogen auf die 446 Euro bisher, sind das 0,76%. Ja. Und das ist eine Realkürzung für die Grundsicherungsempfänger. Und wir haben immerhin fast 6 Millionen Menschen, die im Hartz-IV, im Grundsicherungsbezug sind.
Und ohne das jetzt irgendwie schönreden zu wollen, aber diese Menschen haben ja möglicherweise einen Vorteil, denn die bekommen Leistungen vom Staat. Und wenn dieser Staat sagen würde, liebe Leute, wir passen euren Hartz-IV-Satz immer automatisch der Inflation an, dann wäre das Problem gelöst?
Naja, dann wäre zumindest sozusagen der Inflationseffekt raus. Mhm. Und das verweist auf ein ganz großes Nirvana der Nichtaufmerksamkeit. Das sind nämlich die Millionen Menschen, die knapp oberhalb der Hartz-IV-Schwelle leben müssen. Wir haben in unserem Land zum Beispiel über 3 Millionen wohlgemerkt Vollzeitbeschäftigte, die weniger als 2.000 Euro brutto im Monat verdienen. Und das sind Leute, die dann alles aus ihrem Erwerbseinkommen, auf das sie auch noch Sozialbeiträge zahlen müssen, dann letztendlich decken müssen. Und die geraten richtig schwer unter Druck, weil natürlich auch die Konsumausgaben haben, die eigentlich noch eine höhere Inflationsrate widerspiegeln müssten, wenn man die Inflationsrate, wie man das übrigens früher mal gemacht hat, differenziert nach Personen, nach Haushaltsgruppen ausweisen würde.
Und am anderen Ende der Skala haben wir dann die Menschen, die besonders viel besitzen, Häuser, Grundstücke, Wohnungen, vielleicht auch alte wertvolle Sportwagen, sind die weitgehend immun gegen Inflation?
Naja, sie sind zumindest auch betroffen von einer Art Inflation, die bei der normalen Diskussion jetzt über Inflation auch in der heutigen Sendung nur am Rande gestreift wurde. Die Inflationsrate, die wir diskutieren, ist ja der Warenkorb. Mhm. Aber wir kennen auch noch die sogenannte Vermögenspreisinflation. Und die besteht im Wesentlichen in 2 Bereichen, bei den Immobilien und bei den Aktien. Also die enorm hohen Aktienkurse sind ein Ausdruck von Vermögenspreisinflation. Das hängt mit der Geldpolitik der EZB zusammen. Sehr viel Geld strömt dort rein. Und eben auch in Immobilien. Die Preise sind ja exorbitant. Und das führt übrigens dazu, dass gerade Familien der Mittelschicht oder auch im oberen Mittelschichtsbereich mit guten Einkommen, würde man sagen, sind doch in den meisten Städten oder kleinstädtischen Bereichen heute gar nicht mehr in der Lage, Wohneigentum zu kaufen, weil eben die Preise sich dort so aufgebläht haben. Die tauchen aber jetzt noch nicht in der normalen Inflationsrate auf. Die tauchen erst dann auf, wenn die irgendwann in der zweiten oder dritten Runde weitergegeben werden an die Mieten, also die Mieten steigen.
Also ist die Lage eigentlich jetzt schon so angelegt, dass sich das für diese Leute noch verschärft?
Absolut, das wird sich mit Sicherheit verschärfen. Und gleichzeitig werden ja gerade die vielen Millionen in der Mittelschicht dann auch noch darauf hingewiesen, sie sollten doch bitte verstärkt sparen in Aktien. Aber die Aktienpreise sind mit Sicherheit zu einem nicht kleinen Anteil aufgebläht durch die Tatsache, dass einfach ja zu viel Geld ungleich verteilt da ist, was sich jetzt eben auf Immobilien und Aktien fokussiert.
Da höre ich raus, dass die berühmte Mittelschicht, wenn ich sie richtig verstanden habe, eben auch extrem betroffen ist, denn die kann vielleicht ein bisschen Geld auf die Seite legen und sparen, aber das Geld wird immer weniger wert, es gibt kaum noch Zinsen drauf, also die sind auch gekniffen.
Ja, die sind quasi wie in so einem, ja, von oben und unten eingeklemmt, nicht wahr? Also auf der einen Seite leiden sie natürlich auch unter den Preissteigerungen. Und wenn Sie sich mal anschauen, wie gerade die Preise jetzt im vorgelagerten Bereich steigen, bei den Importpreisen, die Großhandelspreise, das wird dann in ein paar Monaten bei uns Verbrauchern ankommen, dann wird das wahrscheinlich noch ein paar Monate mindestens weitergehen. Gleichzeitig gibt es aber für diese Menschen kaum rentierliche Anlagen, weil eine Rendite, die spürbar ist, setzt voraus ein hochrisikohaftes Investitionsverhalten, was jetzt für den normalen Bürger nicht unbedingt anzuraten ist.
Nee, das muss man wirklich mögen. Jetzt könnte man natürlich die Hände in den Schoß legen und sagen, ist alles ganz furchtbar und irgendwie der Jahreszeit entsprechend ganz schwarz sehen, aber wir haben ja Möglichkeiten zu agieren. Die Politik und es gibt Instrumente wie die Europäische Zentralbank. Was können wir denn unternehmen, um die Folgen der Inflation oder die Inflation selbst in den Griff zu bekommen, dass sie nicht ein Maß erreicht, was noch mehr Nachteile mit sich bringt?
Also der derzeitige Diskussionsstand zwischen den Ökonomen muss man ja als Lager bezeichnen, eine Lagerbildung. Das eine Lager befürchtet, dass sich die Inflation verfestigen wird und weiter nach oben geht, aber ein nicht kleines Lager sagt, das ist nur ein transitorisches Problem, also ein Übergangsproblem. Und das ist auch, das sind auch die täglichen Gebete in der EZB-Zentrale in Frankfurt, dass nämlich im kommenden Jahr die Inflationsrate sich wieder normalisiert gegen 2%. Und das hat sehr viel mit Theologie zu tun. Also man kann das hoffen, glauben. Dann könnten wir jetzt frohgemut sagen, wir müssen jetzt nur ein paar Monate überbrücken. Sollten allerdings die Skeptiker recht behalten, dann sieht es zumindest für die unteren und mittleren Einkommensschichten sehr, sehr schwierig aus, weil noch nicht mal, das ist ja heute ein wichtiger Hinweis, heute kam die Nachricht, dass im Tarifstreit zwischen den Arbeitgebern und der Gewerkschaft Verdi, öffentlicher Dienst, eine Einigung gefunden wurde. Der Lohnabschluss 2,8% über 2 Jahre mit einer Einmalzahlung bedeutet, dass selbst die organisierten Arbeitnehmer, die mit Streikaktionen ja auf sich aufmerksam gemacht haben, noch nicht mal die sind in der Lage, einen realen Inflationsausgleich durchzusetzen. Wie soll das erst bei den vielen Millionen Arbeitnehmern passieren, die oft in nicht tarifgebundenen Betrieben und Regionen unseres Landes arbeiten? Also das
halte ich fest, müssen wir im Blick behalten. Ja, müssen wir also im Blick behalten, die Situation. Ja,
auf alle Fälle.
Können wir nicht einfach wegwischen. Sagt Professor Stefan Sell, Sozialwissenschaftler an der Hochschule in Koblenz. Haben Sie vielen Dank. Fünf Prozent. Das ist bei einer Bundestagswahl immer die Hürde, über die eine Partei drüber muss, um ins Parlament zu kommen. Das ist das Minimum. Bei der Inflation hier in Deutschland sind die 5% schon weit über dem Wert, den die Europäische Zentralbank zum Beispiel haben will. Und deswegen haben wir heute gefragt, was denn daraus folgt. Und da sind wir wieder bei der Politik. Ganz schön aufgeblasen. Die Inflation. Unter diesem Titel finden Sie HR2 Kultur der Tag auch als Podcast. Mein Name ist Dirk Wagner.